Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Meine Lieben, vor zwei Tagen habe ich mich doch etwas erregt über die Geschichten im Bistum Limburg und die Unfähigkeit überhaupt zu unterscheiden zwischen einer Segnung eines Paares und einer Trauung. Also liegt es auf der Hand, dass ich heute mal ein bisschen Ehe- und Trauungstheologie verbreiten möchte. Hier muss ich sagen, da wird es jetzt wirklich ganz, ganz evangelisch, ausnahmsweise nicht nur evangelisch, sondern wirklich auch evangelisch-lutherisch, weil das ist schon ein bisschen was Besonderes. Das ist auch eine Geschichte, die ganz massiv damit zusammenhängt, wie überhaupt die Reformation ausgebrochen ist und weshalb sich der Herr Luther so irrsinnig aufgeregt hat. Fassen wir es zunächst einmal ganz kurz zusammen. In der evangelischen Kirche gilt mit einem Satz Luthers die Ehe als ein gar weltlich Ding. Es ist also im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche kein Sakrament. Ganz einfach zu erklären, weil ein Sakrament braucht immer ein Wort Jesu und auf der anderen Seite eine Materie. Materie gibt sozusagen die zwar, aber es gibt keinen Satz Jesu, also ist es bei uns kein Sakrament. Bei den römisch-katholischen Frauen ist es ein Sakrament mit einer ganz eigenartigen Spezialität. Es ist das einzige Sakrament, das nicht vom geweihten Priester gespendet wird, sondern das spenden die zwar sich gegenseitig. Wieso? Und damit sind wir schon in den Beginn der evangelischen Trauungstheologie. Luther war ja Mönch, und zwar war ein sehr, sehr fleißiger Mönch. Auf der einen Seite ein Universitätsprofessor, auf der anderen Seite hat sein großes Herz dem Beichtehören gegolten. Er ist also dauernd bereit gewesen, in der Kirche zu sitzen und sie Beichten anzuhören. In dieser Phase hat er eine Sache kennengelernt. Hier hinkt etwas ganz, ganz furchtbar und katastrophal. Und zwar war das diese ganze Geschichte mit der Ehe. Nun, aus einem einfachen Grund. In der Tat ist es bis heute so nach der römisch-katholischen Lehre, dass ein Paar rechtsgültig verheiratet ist, wenn sie nur zueinander sagen, ich nehme dich zur Mann, ich nehme dich zur Frau. Ab dem Moment sind die zwar verheiratet. Das hat nun unfassbare Probleme mit sich gebracht. Luther ist da im Beichtstuhl drin gesessen, sind die Leute hergekommen und gesagt, mein Gott, ich komme jetzt auf ewig in die Hölle und nichts kann mich retten, weil ich hab die Mizi geheiratet vor zwei Jahren, wo ich 14 war oder so. Jetzt zwingen mich meine Eltern, weil es Bauern sind, aber die Leopoldine zu heiraten. Was soll ich tun? Das geht ja nicht. Damit war das ganze riesige Problem der sogenannten Geheimehen da. Also wurden alle dauernd mit irgendwem geheim verheiratet, was zu solchen furchtbaren, katastrophalsten Zuständen geführt hat, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Sehr, sehr oft, also bei jungen Leuten, die im ersten Überschwang der Liebe einander gegenseitig nach römisch-katholischer Auffassung geheiratet haben und dann von ihren Eltern halt gezwungen worden sind, weil damals hat man geheiratet, wen die Eltern aussuchen, wen anderen zu heiraten, also Bigamien. Was war mit den Kindern, die aus diesen Ehen schon, diesen Geheimehen entsprungen sind? Das hatte ja gigantische Folgen, ob jemand ein eheliches oder uneheliches Kind war. Also zum Beispiel konnte uneheliches Kind unmöglich bei einem zünftigen Handwerker lernen. Also einem Handwerker, der einer Handwerkszunft angehört. Die Leute waren Menschen zweiter, respektive in Wirklichkeit dritter Klasse, die waren nichts. Da erkennt Luther, so geht's nicht. Die Ehe muss ein öffentliches Institut sein. Aus dem Ganzen kommt dann in Wirklichkeit später das sogenannte Standesamt raus. Der Staat nimmt sich also dessen an, als die juristisch korrekte Öffentlichkeit. Luther hat, weil es noch keine Standesämter gegeben hat, Trauungen allen Ernstes im ersten Teil draußen vor dem Kirchtürl gemacht, wobei man dran denken muss, dass die Kirche die er natürlich auf dem Marktplatz geführt hat, damit alle sehen, wer jetzt verheiratet ist. Man ist erst danach, nachdem die sich das Ja-Wort gegeben haben, in die Kirchen gegangen und dort hat es dann einen Segen für das Paar gegeben. In der Tat zerfällt der evangelische Gottesdienst bis heute in diese beiden Komponenten. Zwei Leute sagen in aller Öffentlichkeit zueinander Ja, Öffentlichkeit machen wir heutzutage dadurch, dass die Kirchentür offen ist und wenn wir eine Glocken haben, läuten wir die, was nur das Zeug hält. Es wird dreimal vorher im Gottesdienst angekündigt. Es wird, sollte theoretisch sogar draußen angeschlagen werden am Schaukasten oder im Kirchenfenster, wird es also bekannt gegeben. Dadurch ist die Öffentlichkeit da, beziehungsweise heute verlassen wir uns ja eh drauf, dass das Standesamt alle Überprüfungen macht, dürfen die zwar überhaupt heiraten, und die Öffentlichkeit gegeben ist dadurch, dass man beim Standesamt nachfragen kann, sind die zwar verheiratet, also dadurch ist diese Trauung vor der Kirchentüre nicht mehr notwendig. Das ist der erste Punkt. Ehe ist, und das ist ganz, ganz, ganz wesentlich, ein weltliches, bürgerliches Geschichte. Es kann keine geistlichen Trauungen geben nach evangelischer Auffassung ohne die weltliche juristische Komponente. In Klammer gesagt habe ich zu einem totalen Schrecken gehört, dass in Deutschland jetzt anscheinend schon abgeschafft wurde oder abgeschafft werden soll, das staatliche Gesetz, dass Trauungen von Religionsgemeinschaften nur nach der vorherigen standesamtlichen Trauung erfolgen dürfen, was die letzte Katastrophe ist. Die letzte Katastrophe. Ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, es gibt in der römisch-katholischen Kirche bis heute Geheimehen, Trauungen, also ohne vorhergegangenes standesamtliche Trauung, respektive ohne Gemeinde, das wird in ein extra Buch eingetragen. Ich habe das schon ein paar Mal miterlebt, was hier für Katastrophen daraus resultieren. Gerade die Frauen glauben, sie sind verheiratet. Es gibt Kinder, dann geht das auseinander. Es gibt keine immer geordnete rechtswirksame Möglichkeit. Die Kinder, und dann gibt's Vaterschaftstests, dann gibt's was weiß ich was für ein Theater, dann gibt's Unmöglichkeiten, wenn einer von den beiden stirbt, mit der Wohnung, mit der Erbschaft und. Das ist der pure Irrsinn. Das ist purer Irrsinn. Ich weiß nicht, welchen Wahnsinn gerade hier die deutschen Politiker reitet, anders kann man das nicht mehr sagen, weil es genug Leute geben wird, die dann glauben, na jetzt haben wir schon verheiratet, und die bleiben natürlich irgendwann einmal alle auf der Strecke. Also nach evangelischem Verständnis kann es sowas nicht geben. Wir trauen natürlich in der evangelischen Kirche keine Leute, die vorher nicht am Standesamt wurden. Das muss klar sein. Damit haben wir also diese große bürgerliche, öffentliche, rechtliche Ebene abgeschlossen. Damit sehen Sie aber auch schon, dass im evangelischen Ehebild eine Sache eine ganz klare und große Rolle spielt. Luther wurde schließlich auch verheiratet. Ehen sind etwas extrem Gefährdetes. In der biblischen Erzähltradition des Alten Testaments beginnt das Überlegen, was Ehe überhaupt ist und ob das was mit Gott zu tun hat, in der Tat mit dem Gefährdetsein. Aber nicht, weil sie die zwei scheiden lassen wollten, sondern aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil Mächte von außen eingreifen. Ganz wichtig ist, es wird dreimal erzählt, dass der Erzvater Abraham seine Ehefrau, die Sarah, verliert, aus einem einfachen Grund, weil das muss eine irrsinnig fesche Frau gewesen sein, und irgendeiner dieser Stadtfürsten klaut sie, steckt sie in seinen Harem hinein, und dort liegt eigentlich die Begründung der Ehe. Gott kommt dann jeweils und macht diesen Stadtfürsten zur Sau. Das ist es, das ist auch das, was du sollst nicht Ehe brechen meint. Ehe ist ein Bündnis zwischen zwei Menschen unter dem Wort Gottes und seiner Verheißung geschlossen, das untrennbar von anderen Menschen ist. Die zwei können sie sehr wohl trennen, aber es darf keine Macht von außen kommen und sagen, wo weiß ich, du bist der Arier und sie ist eine Negerin, deswegen ist es gegen die Rassengesetze, deswegen reißen wir euch auseinander. Es darf keine Mächte von außen geben, die ein Paar auseinanderbringt. Deswegen eben ganz, ganz wichtig in der evangelischen Trauungszeremonie die Vereidigung der Gemeinde, die eben mit diesem berühmten Spruch eben nicht, wer jetzt wo sagen will, so ist jetzt sagen, oder schweige für immer da. Dem hängt man dann an, sie haben also nichts gesagt, das heißt, ab sofort haben sie zu schweigen und sich mit Luthers kleinen Katechismus daran zu halten, dass sie die beiden in ihrer Eheführung absolut und total zu unterstützen haben. Das heißt, Ehe ist etwas, was im Notfall den Schutz Gottes braucht, im Normalfall den Schutz aller, die das Ehepaar kennen. Es ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, von Gott Geheiligtes und Geschütztes, deswegen haben wir mit diesem Schutz mitzuziehen. Das heißt ganz praktisch, man geht nicht hin und sagt, na, was hast denn du für eine Schlampen gehört? Sondern man geht hin und sagt, na, du hast einen guten Grund gehabt. Und du kannst jetzt nicht einfach wegrennen. Und du beschäftigst dich. Und so weiter und so fort. Du unterstützt die Ehe, wo es nur geht. Das ist ein Auftrag von Gott her. Das macht das ganz, ganz, ganz Besondere der Ehe aus im Vergleich zu allen anderen Formen von Lebensgemeinschaften. Okay? Das ist was ganz Besonderes. Es kommt natürlich sekundär dazu, weil Ehen halt dazu neigen, Kinder zu haben, nicht haben müssen, aber haben können, dass natürlich Kinder massivsten Schutz brauchen. Also die sollen nicht verhungern. Sie merken jetzt, wie weit eigentlich der evangelische Ehebegriff geht. Wir sind verpflichtet, einer Familie zu helfen. Wenn die so arm sind, dass ihre Kinder nichts zum Essen geben können, dann musst du etwas tun. Das ist der Sinn, dass sich Gott selbst verpflichtet, für diese beiden ihre heilige Ehe zu schützen. Das heißt aber auch für jeden anständigen und ordentlichen Christen, dass er das tun wird. Und das heißt halt sehr oft, dass man einfach was gibt. Von guten Worten, Mut machen und so weiter und so fort. Innerlich bedeutet eine christliche Ehe, und das ist etwas zutiefst Berührendes und ganz, ganz Wichtiges. Wir stellen zwei Menschen und sie selbst stellen sich unter den besonderen Schutz Gottes, eben nicht nur sie beiden, sondern das dritte Element. Das dritte Element ist die Beziehung. Diese Beziehung ist ja wie ein eigenständiges Lebewesen und diese Beziehung wird unter den Schutz Gottes gestellt. Eine Beziehung, von der wir immer wissen, dass sie eine menschliche Beziehung ist, dass sie ganz leicht zerbrechen kann, dass sie unglaublich gefährdet ist und dass sie den Schutz, die Hilfe Gottes und aller guten Christen braucht. Das ist Ehetheologie. Und da passieren jetzt großartige Dinge. Ich darf Ihnen das als Pfarrer sagen, erlebe ich diese großartigen Paare. Vor zwei Wochen habe ich besucht zwei Ehepaare, wo die Frauen jeweils seit 20 Jahren, seitdem ich sie kennengelernt habe, die habe ich ganz früh hier kennengelernt, an schwerster Multiple Sklerose, an schwerster MS leiden. Und diese Männer sind strahlende Männer. Sie sind glücklich in ihrer Ehe. Sie sind allen Ernstes glücklich. Sie lieben ihre Frauen. Sie sind da für sie. Es ist gut. Sehen's, sowas ist eine christliche Ehe. Ausgehend davon, von der Zerbrechlichkeit, ja, von der Endlichkeit allen menschlichen Daseins. Und gleichzeitig auf der anderen Seite von der Unendlichkeit der Gnade Gottes, von dem alles wird gut im Reich Gottes, kann ich auch vollkommen problemlos gut leben, mit einem Lachen, mit einem funkelnden Auge, mich mit diesem Menschen in all seinen Schwierigkeiten und so weiter und so fort, wirklich eine tolle Ehe leben. Dort erreicht christliche Ehe ihren Höhepunkt. Nicht darin, dass jemand MS hat, sondern darin, dass Menschen sich nicht selbst das Kreuz der Ehe schaffen, aber alle Zeit bereit sind, dass es kommt, in irgendeiner Form. Und dann im Vertrauen auf Gott und die Mitmenschen, die guten Christen, die sie umgeben, die Sache ordentlich, gut, sogar fröhlich durchziehen. So, ja, so kann es zu einer wirklichen, absoluten, totalen, glücklichen Situation kommen, ja, zur wunderbarsten Situation menschlichen Lebens, mit jemand verbunden, in der Klarheit, dass dauernd unfassbare Dinge geschehen können und gleichzeitig in dem festen Wissen darum, mit der Hilfe Gottes werde ich dann noch immer eine glückliche Ehe führen. Der liebe Gott segne uns und behüte uns dazu, dass uns solches wahrlich und wahrhaftig geschenkt ist. Einen wunderschönen Abend Ihnen allen.